Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir sind gerade aus dem Mittagstief erwacht. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, digitale Souveränität, sehr wichtiges Thema. Wir haben auch ein bisschen Bullshit-Bingo drin, aber den Schwerpunkt legen wir auf die Messbarmachung digitaler Souveränität und welche Rolle Open Source dabei spielt. Genau, ich bin Anastasia, ich habe im Herbst meinen Master Informatik abgeschlossen, habe viel IT-Security und Rechnernetze belegt und auch ein bisschen Logik, habe in verschiedenen Unternehmen gearbeitet in der Zeit und arbeite aktuell jetzt als studentische Mitarbeiterin an der TU Dresden.
Genau, ich bin Marcel, seitdem ich 12 bin eigentlich regelmäßiger Gast, ich glaube sogar jedes Jahr hier auf dem CLT. Deswegen freue ich mich umso mehr, halt auch mal vorne stehen zu dürfen heute. Genau, habe auch Informatik studiert, war da währenddessen auch schon selbstständig tätig, habe diverses Zeug mit Netzwerk und IT-Systemen in der ja, quasi Ausbildung. Bin aktuell auch noch als Network Engineer tätig und was uns jetzt verbindet, warum wir heute hier stehen, ist, dass wir letztes Jahr dann mal gesehen haben, okay, digitale Souveränität, viele Leute reden drüber, es ist ziemlich viel Bullshit-Bingo unterwegs und vor allem halt auch viele Unternehmen, die man jetzt nicht hier auf Linux-Tagen antrifft, haben da irgendwie noch Probleme mit, sind da ein bisschen orientierungslos, wie kann man da vielleicht helfen und haben halt aus diesem Zweck oder um das zu tun, Unternehmen gegründet, bei dem wir da halt Licht ins Dunkel bringen wollen, Unternehmen helfen wollen, eben von proprietären Lösungen, die sie in Abhängigkeiten bringen, auf ja, wahrscheinlich meistens dann Open-Source-Lösungen zu bringen.
Genau, was die Herausforderung für Unternehmen oder Institutionen, die digitale Infrastrukturen haben? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass da eine Menge Komponenten zusammenspielen. Also zum Beispiel wird Hardware durch verschiedene Software angesteuert, wie jetzt die Fertigung. Dann benutzen natürlich alle MitarbeiterInnen auch wiederum Software und Dienste, um zu verwalten oder andere Arbeitsabläufe zu steuern. Und oft sind dann auch Daten und Cloud-Service aktiv, die eben auch wieder bestimmte Funktionalitäten erfüllen. Und so weiter und so schön, alles gut, aber...
Genau, hat halt nicht nur die Vorteile, die man dadurch dann bekommt, durch höhere Effizienz und so weiter, sondern hat auch das Risiko, dass so Komponenten mal ausfallen können. Möglicherweise, weil man halt proprietäre Lösungen hat, mit einem tollen Abo-Modell hinten dran und dann steigen die Lizenzkosten. Ich glaube, uns fällt ein mindestens ein Anbieter von einer Hypervisor-Umgebung an, wo das letztes Jahr passiert ist. Kann natürlich auch sein, ich habe regulatorische Probleme, dass ich Dinge nicht mehr verwenden darf. Zum Beispiel, weil ich eben meine Daten bei einem Service speichere, der irgendwie US-amerikanisch ist und dann jetzt durch eine gegebenenfalls stattfindende Executive Order, da die Grundlagen entfallen, dass ich nach DSGVO meine Daten dort noch speichern darf. Oder es kann auch sein, ein Produkt wird eingestellt, ich kann das nicht weiter benutzen, es war proprietär, ich bekomme keine Updates mehr, muss eine Alternative finden. Das sind natürlich alles Probleme, die mein Unternehmen dann organisatorisch vor Herausforderungen stellen, weil ich das schnell lösen muss, was dann halt auch, wenn es schnell gehen muss, meistens teuer wird. Oder halt die Preissteigerung, dass ich die einfach nicht weitergeben kann an meine Kunden und ich damit dann halt Umsatzverluste habe. Ja, und im Zweifelfall ist es halt so stark, dass bei mir in meiner tollen Fabrik das Licht ausgeht und ich dann halt aufgrund digitaler Abhängigkeiten pleite gegangen bin.
Genau, warum brauchen wir denn digitale Souveränität? Also kurzfristig ist es für Unternehmen und Institutionen immer gut, auf Public-Cloud-Dienste zu setzen und externe IT-Lösungen zu verwenden, denn das führt zu einer hohen Flexibilität und Skalierbarkeit für diese Unternehmen. Allerdings treten dann doch kurz- und mittelfristig, beziehungsweise auch langfristig, doch die negativen Folgen dieser Nutzung, die eben unbedacht eingeführt werden, zutage, und zwar halt eben durch diese ungewollten Preissteigerungen oder generell einfach, dass man sich abhängig macht. Und um die eben zu vermeiden, sollte bei allen Technologieentscheidungen darauf geachtet werden, dass die Komponenten, die in einer Infrastruktur verbaut werden, auch jederzeit durch alternative Komponenten ausgetauscht werden können. Nur das führt eben dazu, dass Unternehmen und Institutionen dauerhaft in die Lage gebracht werden, autonom und unabhängig über ihre genutzte IT zu entscheiden. Genau, das schafft digitale Souveränität. Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir auch digitale Souveränität nochmal auf der Folie hier rechts definiert. Das ist die Fähigkeit, die digitalen Dienste, Daten, Software, Hardware und Prozesse unabhängig und autonom nutzen zu können, zu integrieren, anzupassen und damit vollständig kontrollieren zu können.
Genau, damit beginnen wir erstmal mit dem kurz versprochenen Bullshit-Bingo, was wir mitgebracht haben. Indem wir einfach mal anschauen, wie andere Leute vielleicht Werbung mit dem Begriff machen und das nicht so ganz die Definition ist, die wir vermuten, was jetzt zum Beispiel auf Linux-Tagen geteilt werden würde. Ein Beispiel war dann eben Amazon Web Services, die halt neben ihrem normalen Produkt, was sie haben, eben auch eine European Sovereign Cloud jetzt anbieten. Und die definieren sie eben darüber, dass es da Kontrollmechanismen gibt, wo Daten gespeichert sind, wer darauf Zugriff hat und wie sie eben verwaltet werden. Wobei man jetzt erstmal sagen kann, okay, eine Zugriffskontrolle würde ich in jeder Cloud irgendwie erwarten. Also das macht jetzt noch nicht eine souveräne Cloud aus. Und ansonsten sieht man da sehr stark den Fokus auf Datensouveränität. Das heißt, Amazon sagt einem dann, okay, die Daten liegen nur noch auf Servern, die in der EU stehen. Hab natürlich trotzdem das Problem, dass es ein US-amerikanischer Konzern ist. Dann gibt es da so Dinge wie den Cloud Act, die eben Amazon dazu verpflichten, wenn die US-Regierung das verlangt, die Daten rauszugeben, und sie dürften dem europäischen Kunden das auch nicht mal sagen. Das heißt, irgendwie das Problem ist damit dann noch nicht gelöst. Und ansonsten habe ich da weiterhin das Problem, dass ich ja auch Komponenten bei AWS bekomme, die dann eben nur AWS hat, und ich damit dann halt auch wieder im Vendor-Login bin, was zum Beispiel Preissteigerungen angeht. Anderes Beispiel ist die Delos Cloud, die eben mit diesem Cloud-Act-Problem Hintergrundgedanken entstanden ist, wo man gesagt hat, die öffentliche Verwaltung möchte irgendwie Microsoft-Produkte noch benutzen. Ja, wie lösen wir das Problem? Man hat dann eine Firma gegründet, die in Deutschland sitzt, die das Hosting auch in Deutschland betreibt, aber dann einen Vertrag mit Microsoft hat, dass eben Microsoft die Microsoft Cloud, also Azure sowie Office 365 da drin betreibt. Und auch keine Daten ausfließen, außer eben das, was Microsoft zum Monitoring und Betrieb braucht. Und damit es eben sicher ist, guckt da das BSI drauf, dass da garantiert nichts Falsches rausläuft. Da hat man zumindest regulatorisch auf jeden Fall das Problem der Datensouveränität gelöst, aber man hat natürlich weiterhin das Problem, dass ich Microsoft-Dienste benutze, die ich auch hochspezialisiert verwenden kann, die ich also von keinem anderen Anbieter in genau der Form bekomme, um sie einfach austauschen zu können. Und damit bin ich halt auch wieder von ihrem Lizenzmodell und Preisgestaltung abhängig. Kann natürlich auch immer noch passieren, dass Microsoft da irgendwann sagt, haben wir keine Lust mehr drauf, wir stellen das Produkt ein, und dann stehe ich auch wieder da und muss eine Alternative finden. Genau, dann noch ein Beispiel, wo das Ganze nicht im Cloud-Provider-Beispiel-Umfeld stattfindet. Habe ich mal beispielsweise Juniper als Netzwerkausrüster hergenommen. Also sie stellen halt WLAN, Access Points, Router, Switche und alles, was man eben braucht für sein Netzwerk her. Und daneben haben sie eben auch noch Software, zum Beispiel Juniper Mist. Und das ist eine Software, die wird verwendet, um eben das Netzwerk zu administrieren, automatisiert auszurollen, zu managen, zu überwachen. Und die werben da auch explizit mit digitaler Souveränität und sagen sogar, was sie damit meinen. Nämlich einerseits, dass man den Speicherort frei wählen kann, also liegen die Daten in den USA, Europa oder UK zum Beispiel. Und dann sichern sie halt auch noch dem Nutzer zu, dass die Daten in seinem Eigentum bleiben. Hatten die anderen Anbieter bis jetzt so noch nicht drinstehen, weil man dann auch mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht ein allgemeines Rechtsverständnis ist, was da vorherrscht, dass wenn man so ein Passus nicht in die Lizenz reinschreibt, die Anbieter denken, die Daten gehören ihnen. Andererseits bleibt hier auch weiterhin das Problem, dass ja dann meine Schnittstellen, die ich da habe von dieser Software, auch wieder nur auf Juniper-Geräte angepasst sind, und damit zwinge ich mich selbst, irgendwie auch meine gesamten Netzwerkgeräte von Juniper wieder einzukaufen, wenn ich voll auf diese Verwaltungssoftware setze eben. Und habe damit halt auch wieder ein Vendor-Login geschaffen, wenn ich diese Software verwende, um hardwaremäßig dann sogar weiter bei Juniper zu bleiben.
Genau, so, wir haben gesehen, die Minimierung digitaler Abhängigkeiten ist entscheidend, eben auch gerade um diesen Worst Case, also das Vendor-Login-Szenario zu vermeiden. Vendor-Login bedeutet dann immer, dass quasi die finanziellen und technischen Hürden, eine Komponente auszutauschen, eine Infrastruktur, so groß sind, dass es eigentlich praktisch nicht mehr möglich ist. Und um eben diese Szenarien zu vermeiden, ist es wichtig, bei jeder Technologieentscheidung mit in Betracht zu ziehen, nicht nur die Kosten, nicht nur die Kompatibilität, sondern eben auch, ob man sich in digitale Abhängigkeiten begibt oder nicht. Und um diese Entscheidung eben immer mit in einbeziehen zu können, ist es wichtig, eine Strategie der digitalen Souveränität zu haben. Und jede gute Strategie hat auch Maßnahmen, diese zu monitoren und die einzelnen Kriterien zu monitoren, eben um Verbesserungen oder Verschlechterungen zu sehen. Und deswegen haben wir eine prototypische Quantifizierung für digitale Souveränität einer IT-Infrastruktur entwickelt. Und die möchten wir euch jetzt kurz vorstellen. Genau, also wir quantifizieren in vier Teilbereichen. Der erste Teilbereich ist der Teilbereich der Daten, also Datensouveränität. Das haben wir nochmal in sechs Kriterien unterteilt, und der ganze Teilbereich wird mit 40% gewichtet. Dann haben wir den zweiten Teilbereich, das ist der der Kompetenzen. Hier gibt es wieder vier Kriterien mit einer Wichtung insgesamt von 10%. Der dritte Teilbereich ist der der Komponenten, also da zählen dann Services, Hardware und Software mit rein und auch Cloud-Dienste. Und genau, das sind nochmal vier Komponenten mit 40% gewichtet. Und zum Schluss, aber nicht unwichtig, der Teilbereich Open Source mit zwei Kriterien und einer Wichtung von 10%. Wir gehen jetzt auf die Komponenten alle nochmal oder auf die Kriterien alle nochmal genauer ein. Aber zuerst kurz was zum Ablauf, wie wir uns diese Quantifizierung vorstellen. Wir werden uns die Infrastruktur anschauen und analysieren, also anschauen, was alles da, welche Abhängigkeiten gibt es, welche Prozesse liegen vor, wo sind die Daten, wie werden die verarbeitet. Dann legen wir da unsere Kriterien an und vergeben dann immer für jedes Kriterium von 0 bis 5 Punkten, je nachdem, welche Anforderungen eben diese Komponente erfüllt. Und anschließend berechnen wir mittels einer Formel einmal Werte für die Teilbereiche und dann auch ein Endergebnis, um das eben wirklich in einer Metrik messbar zu machen. Kommen wir detailliert auf den Teilbereich 1, die Datensouveränität. Hier haben wir, wie gesagt, 6 Unterkriterien, die unterschiedlich gewichtet sind wiederum. 1.1 ist dabei die Datenlokalisierung. Hier geht es eben darum, ob jederzeit Zugriff auf die Daten möglich sind, also ob die so gespeichert sind, dass quasi physische Zerstörung zum Beispiel oder auch das Eindringen durch Dritte nicht dazu führen, dass die Daten dann nicht mehr bereit liegen, weil es kann halt nur migriert werden, natürlich, wenn die Daten jederzeit verfügbar sind. Dann kommen wir bei 1.2 zu der Datenverschlüsselung. Hier ist es wichtig, dass jederzeit eine adäquate Verschlüsselungssoftware vorliegt und eben auch der Zugang zu privaten Schlüsseln jederzeit abgesichert ist. Dann haben wir den Datenzugang. Hier geht es um die Berechtigungssysteme. Die müssen jederzeit einsatzbereit sein. Dann der Datenexport. Es sollte halt jederzeit ein maschinenlesbares, standardisiertes Datenexport in einem standardisierten Datenformat vorliegen. Dann die Datenlöschung, das ist eben, wenn man wegmigriert hat, zum Beispiel von einer Cloud, dann sollten auch wirklich abgesichert die Daten endgültig gelöscht werden können danach. Und 1.6 ist dann das Wichtigste, die Datenportabilität. Hier geht es eben um die Datenformate, liegen die Daten in standardisierten Formaten vor oder gibt es halt Tools, die die konvertieren können in standardisierte Formate und sind die generell die Datenformate mit alternativen Diensten dann kompatibel, sodass man den Dienst ersetzen kann durch einen anderen Dienst. Der Teilbereich 2, die Kompetenzen. Hier geht es eben darum, dass das Unternehmen oder die Institution genügend Kompetenzen im Haus hat, um eben auch mit dem System arbeiten zu können. Hier haben wir wieder 4 Komponenten, die alle gleichgewichtet sind. Und das erste Kriterium, das ist die Risiko-Awareness im Team, das heißt quasi, ob das Risiko digitaler Abhängigkeiten bei den Mitarbeitern vorliegt und eben auch, wie dieses Risiko beim Management priorisiert ist. Das Kriterium 2.2, also die Mitarbeiterkenntnisse, hier bewerten wir, wie gut die Komponenten, die Funktionalitäten, die Abhängigkeiten und die Prozesse durch die Mitarbeiter bekannt sind und ob eben die Dokumentation vorhanden ist und wenn ja, eine gute Qualität hat. Dann haben wir den Punkt 2.3, das ist eine Unabhängigkeitsstrategie. Also gibt es bereits Pläne für alternative Lösungen, die eben Komponenten austauschen können und gibt es vielleicht auch schon vorbereitete Migrationsstrategien. Und der Punkt 4 ist eben Kostenmanagement. Hier soll gemonitort werden, wie sich die Kosten für die Infrastruktur entwickelt haben, denn eine Kostenexplosion kann eben auch schon auf ein drohendes Vendor-Login-Szenario hinweisen.
Genau, Teilbereich 3 sind die Komponenten und das ist dann der technischste Bereich, wo wir wirklich ins Infrastruktur reinschauen, wie die technisch gebaut ist. Und wie zu erwarten ist, da dann halt auch in der Regel die meiste Arbeit zu tun. Deswegen haben wir den nochmal unterteilt eben in die Teilbereiche Services. Also alles, was ich mir als Service einkaufe, egal ob das Software as a Service oder Infrastructure as a Service zum Beispiel ist. Dann das Cloud Design ist natürlich nur relevant, wenn meine Infrastruktur irgendwo in der Cloud-Umgebung läuft. Und dann eben noch die Software und die Hardware, die ich selbst betreibe. Gemeinsam ist für all die Bereiche, schauen wir nicht den Bereich des Gesamtes an, sondern im Prinzip, wenn das sich angeschaut wird, wird eine Liste erstellt, welche Komponenten da drin im Einsatz sind und für diese Komponenten wird dann einzeln geschaut, gibt es da Alternativen? Wenn ja, sind die kompatibel zueinander, vollständig, teilweise oder gar nicht? Bei Cloud-Service ist dann auch immer noch relevant, wenn es da Alternativen gibt, haben die ein ähnliches Preisgefüge oder muss ich, wenn ich da wechsle, auf einmal damit rechnen, dass sich meine Kosten enorm ändern? Bei Hardware ist es halt vor allem die Ersatzteilverfügbarkeit, was jetzt bei einem normalen Server in der Regel nicht das Problem ist, weil da kriege ich relativ leicht Ersatzteile. Wenn man jetzt aber zum Beispiel an Industrieanlagen schaut, gibt es ja dann doch immer wieder Maschinen, die dann von einem Hersteller nur genauso angeboten werden und da muss man sich das dann halt auch wieder anschauen, wie da die Schnittstellen und genau die Komponenten sind, die man eben braucht, um das in seine IT-Infrastruktur reinzubekommen. Man kann sich dann jetzt auch schon denken, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass alle Komponenten, die ich in meiner Infrastruktur irgendwo benutze, gleich wichtig sind. Beispiel wären zum Beispiel, ich habe eine App entwickelt und da ist eine Nutzeranalyse drin, die ist natürlich, wenn die ausfällt, für mich jetzt erstmal nicht so schlimm, wie wenn da irgendwie eine Kernfunktionalität für meine Anbindung als Backend ausfällt. Und um das abzubilden, gewichten wir die Komponenten dann eben nochmal nach der tolerierbaren Ausfallzeit. Das heißt, wir schauen, was kostet uns das, wenn die Komponente wie lang ausfällt und auch welchen Reputationsschaden habe ich davon. Und danach wird dann eben gesagt, wie wichtig die einzelnen Komponenten sind. Genau, weiterer Teilbereich ist dann auch noch Open Source, den wir uns anschauen, weil wenn man jetzt nochmal auf unsere Definition der digitalen Souveränität schaut, ist es relativ naheliegend, dass Open Source also mindestens eine sehr gute Möglichkeit ist, das zu erreichen, wahrscheinlich oder eventuell sogar die einzige Möglichkeit, um das wirklich 100% zu erfüllen. Eben weil ich durch die Verfügbarkeit vom Quelltext auch die entsprechende Transparenz habe, um zu schauen, was macht das überhaupt alles? Macht das genau das, was ich erwarte? Wie tut es das genau? Sendet es irgendwo Daten hin, wo ich das nicht will? Wie werden die Daten abgespeichert? Ich kann auch die Datenformate nachbauen, weil ich habe ja gesehen, wie es implementiert ist. Ich habe auch die Freiheit, den Code anzupassen. Das kann halt entweder sein, weil ich ein Feature brauche, was ich dann einfach selber entwickle, oder ich beauftrage jemanden, der mir das entwickelt und muss dann nicht den Hersteller in unzähligen Tickets davon überzeugen, dass das ein gutes Feature ist und das für mich bauen sollte. Kann aber auch so trivial sein, dass ich einfach vielleicht als Anwender, der mit Softwareentwicklung umgehen kann, fix einen Prototyp ausprobieren möchte und es halt einfach tun kann. Die Möglichkeit habe ich halt nur mit Open Source. Mir kann die Software halt auch keiner wegnehmen. Selbst wenn der Anbieter die einstellt und eine Richtung entwickelt, die mir nicht mehr zusagt, dann kann ich die halt im Zweifel forken und selber weiter betreiben oder da halt auch wieder jemand beauftragen, der das für mich tut. Wer heute in dem Vortrag von Per Heinlein war, der hat das auch als quasi wunderbares Beispiel gesehen, wie die Community das eben tun kann, wenn sie das muss. Und da ich bei Open Source erstmal keine Lizenzgebühren für die Verwendung der Software oder Tools habe, habe ich da auch kein Problem, dass die Kosten da in die Höhe schnellen. Die einzigen Kosten, die ich bei Open Source ja im Endeffekt habe, sind Wartung und Betrieb. Und da kann ich mich auch immer selbst entscheiden, lohnt sich das für mich, das Inhouse zu machen? Habe ich da auch die Kompetenz dazu? Wenn nicht, dann muss ich halt jemanden beauftragen, einen Dienstleister, der das für mich tut. Und da habe ich halt den enormen Vorteil gegenüber dem proprietären Lizenzmodell, dass ich diesen Dienstleister auch jederzeit auswählen kann und tauschen kann, wenn der mir qualitativ oder kostenmäßig nicht mehr gefällt. So Dienstleister sind ja dann tatsächlich austauschbar und damit habe ich doch immer eine gute Preisbildung oder eine faire Preisbildung am Markt. Und genau das alles sorgt eben dafür, dass ich nicht in den Vendor-Login reinlaufe und deswegen schauen wir uns an, wie viel Open Source habe ich in meiner Infrastruktur mit drin und wir schauen uns aber auch noch mit an, wie gut ist die Community hinter den Open Source Tools, die wir da verwenden, aber dazu kommen wir dann später gleich nochmal. Genau, jetzt haben wir unsere Quantifizierung schön aufgebaut, aber wie benutze ich die jetzt eigentlich? Sieht dann erstmal so aus, ich starte irgendwo mit meiner Infrastruktur, die mich interessiert, wende da die Quantifizierung an und bekomme dann eine Bewertung raus. Und mit dieser Bewertung sehe ich direkt erstmal, welche Teilkomponenten sind vielleicht unabhängig, also schon gut, und wo habe ich noch ein Problem und kann meine Unabhängigkeit ausbauen. Aber ich sehe halt auch direkt dort, wo Ausbaumöglichkeiten bestehen, welche Aufwände würden da dahinter stehen, also auch wieder zeitlich und monetär. Und ich bekomme auch direkt einen Überblick, welche Limitierungen es da gibt. Und damit ist die Bewertung halt auch schon ein erster Schritt in die Richtung der Migration. Das kann ich dann tun, entweder komplett oder ich unterteile das vielleicht in Teile meiner Infrastruktur, die ich nacheinander eben da verbessern möchte. Kann man dann halt entscheiden, wie es im Detail genau am besten passt, sodass ich dann irgendwann eine neue Infrastruktur habe, eine Infrastruktur B, die dann hoffentlich digital souveräner ist. Und um das eben festzustellen, kann ich die gleiche Quantifizierung nochmal anwenden, bekomme dann die neue Bewertung da entsprechend raus und sie hat auch direkt die Verbesserung. Ist jetzt aber natürlich in der Realität auch so, dass ich Anpassungen an meine Infrastruktur nicht nur vornehme, um digitale Souveränität zu verbessern, sondern vielleicht will ich auch mal neue Features einbauen oder habe irgendwelche Bugs, die ich fixen musste. Und wenn ich dann halt regelmäßig so eine Bewertung vornehme, habe ich auch direkt den Vorteil, dass ich halt sehe, welche Verbesserungen oder Verschlechterungen der Souveränität da vielleicht unbemerkt einfach im Laufe des Prozesses mit reingekommen sind, sodass ich da dann halt auch wieder proaktiv gegensteuern kann. Oder das eben weiter verschärfen, wenn es eine Verbesserung war. Genau, das Ganze wollen wir nochmal kurz an einem Beispiel zeigen. Dazu kurz zur Einführung Beispiel-Setup, was wir uns ausgedacht haben. Ist ein Anbieter, der hat eine App gebaut, um Taxifahrten zu vermitteln. Wir haben das Ganze aber bewusst simpel gehalten, sodass wir da jetzt erstmal ein Backend haben, was das Anbieter halt in Python auf Basis von Fast API geschrieben hat. Das betreibt er in Form von Docker-Containern bei AWS beispielsweise mal. Die Nutzer verwenden eine Android-App, die halt in Kotlin geschrieben wurde und das Android-SDK verwendet. Und da der Anbieter schon davon ausgeht, dass Taxifahrten jetzt nicht immer gleich häufig gebucht werden, sondern es da Stoßzeiten gibt, hat er eben bei AWS einen Load Balancer davor geschalten, der dann je nach Last weitere Container im Backend startet, um die Last zu verteilen. Dazu braucht es dann eben auch die Container Registry und es gibt dann halt noch die Datenbank im Hintergrund, wo die gesamten Daten gespeichert werden.
Na, kommen wir da wieder zu unserem, also wir haben jetzt vier beispielhafte Kriterien ausgewählt, anhand der wir mal die Quantifizierung durchgehen wollen. Und das Erste, was wir uns ausgewählt haben, ist die Datenlokalisierung. Das stammt aus dem ersten Teilbereich Datensouveränität. Und hier vergeben wir nun halt die 0 bis 5 Punkte. Das geht halt jetzt um diese physische Sicherheit der Daten. Also sind sie wirklich vor externem Zugriff, zum Beispiel durch Hackerangriffe geschützt? Sind sie vor physischen Beeinflussungen, zum Beispiel durch Unwetter geschützt? Und sind sie halt redundant abgespeichert, falls irgendwie die Speicherung ausfällt? Und 0 Punkte würden wir hier vergeben, eben wenn es keine Sicherung gibt oder beziehungsweise das Ausfallrisiko gar nicht genau bekannt ist. Dann ein Punkt, wenn es leichte Absicherungsmaßnahmen gibt, 2 Punkte, wenn es gute Absicherung gibt, sodass halt nur besonders schwere Vorfälle überhaupt noch einen Verlust verursachen können. 3 Punkte gibt es, wenn dann die redundante Speicherung der Daten vorliegt und auch Dritte vermutlich nicht mehr darauf zugreifen können. 4 Punkte, wenn dann eben der Zugriff durch Dritte nahezu ausgeschlossen ist. Und 5 Punkte, wenn zum Beispiel jederzeit ein anderer Speicherort auch adressiert werden kann. Und hier haben wir jetzt 2 Arten von Daten vorliegen, die wir uns anschauen müssen. Einmal die Daten, die eben durch Caching durch die Apps entstanden sind. Die sind allerdings nicht systemrelevant, weshalb wir die nicht mitbewertet haben. Aber zum anderen eben die Daten, die im Backend vorliegen, die eben in der Postgres-Datenbank vorliegen, die als AWS-Cluster betrieben wird. Und hier mussten wir 5 Punkte vergeben, weil eben genau diese, also ja, das Rote soll jetzt um die 5 herum sein, das ist ein bisschen verrutscht, eben genau, weil Amazon natürlich als großer Anbieter für Security sorgt, für Redundanz sorgt und eben genau diese Daten physisch absichert. Dann haben wir das zweite Kriterium, das ist die Datenportabilität. Hier geht es eben darum, welche Datenformate verwendet werden und ob die kompatibel mit alternativen Tools sind. 0 Punkte vergeben wir hier für keine einheitlichen Datenformate. 1 Punkt, wenn die Datenformate immerhin dokumentiert sind, sodass halt durch Reverse Engineering dann nicht noch irgendwie auf die Formate geschlussfolgert werden muss. 2 Punkte dafür, wenn es mehrere Programme oder halt Software gibt, die diese Daten verarbeiten können. 3 Punkte dafür, wenn eine Konvertierung in offene, standardisierte Datenformate möglich ist. 4 Punkte, wenn eben diese Konvertierung auch getestet ist, also Migrationstools und Pläne dafür getestet sind und bereit liegen. Und 5 Punkte, wenn eben die Daten alle schon in standardisierten Datenformaten vorliegen. Und hier haben wir wieder die Caching-Daten aus den Apps nicht betrachtet, aber eben die aus der PostgreSQL-Datenbank und haben wieder 5 Punkte, soll wieder bei der 5 sein, vergeben, eben weil durch einen Postgres-Dump eben einfach diese Daten übertragen werden können in irgendeine andere Datenbank, die wieder Postgres anbietet. Genau, deswegen die 5 Punkte. Dann das Kriterium 3 ist die Flexibilität der Cloud-Infrastruktur. Hier geht es eben darum, ob andere Cloud-Infrastrukturanbieter ähnliche Features auch bereitstellen und einfach dahin gewechselt werden kann, ohne jetzt halt Funktionalitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Und da haben wir 0 Punkte, wenn es keine Cloud-Anbieter mit gleichen Features gibt, bis hin dann eben zu 4 Punkten, wenn es halt mehrere gibt, die existieren, und 5 Punkte, wenn sogar eine Multi-Cloud-Strategie aktiv ist, sodass halt einfach ohne Wartezeit und ohne großen Aufwand gewechselt werden kann. Die genutzten Dienste, die jetzt eben vorliegen in der AWS-Infrastruktur, das ist das Postgres-Cluster, über das ich jetzt schon mehrmals gesprochen habe, dann der Load Balancer, dann die Docker Registry und die eben Docker Container als Service, also ECS. Und hier haben wir wiederum eben
Ja, da ist halt so, dass die prinzipiell vielen Anbietern angeboten werden, aber wir da eben verschiedene APIs haben, sodass halt nicht einfach das von Amazon mit einem Klick quasi zum anderen Anbieter umziehen kann, sondern muss die Automatisierung da eben anpassen. Deswegen hat es hier dann 1 Punkt nur gegeben.
Genau, dann haben wir den Anteil von Open Source als letztes. Da haben wir eben einfach nach Prozentsätzen die Punkte vergeben und ihr seht unterstrichen eben die Open Source Tools, die es da gibt und das sind 6 von 12, also 50%. Ja, wir haben ja vorhin schon erklärt, warum Open Source wichtig ist und hier gibt es dann eben 2 Punkte, ganz knapp.
Genau, dann hatten wir vorhin schon angeteasert bei der Bewertung von Open Source, dass wir uns da die Community irgendwie noch anschauen. Warum das notwendig ist, ist eigentlich immer gut, dieses tolle XKCD als Beispiel zu nehmen, wo ich einen schönen Turm als Infrastruktur aus verschiedensten Komponenten gebaut habe. Dann gibt es aber unten dieses eine kleine Projekt, was glücklicherweise irgendeine Person in Nebraska als Hobby entwickelt. Und wenn dieses Projekt natürlich irgendwann mal nicht weiterentwickelt wird, habe ich ein Problem, weil mein ganzer Turm einstürzt. Umso besser wird das Ganze noch, wenn halt dieses gleiche kleine Projekt von verschiedenen solchen Türmen da benutzt wird als tragendes Element. Dann kann es auch größere Auswirkungen halt haben, die dann halt nicht nur eine Infrastruktur oder eine Firma betreffen. Deswegen, immer wenn ich halt Open Source verwende, sollte ich mir da auch irgendwie mal Gedanken drüber machen. Und wenn ich das tue, wie kann ich das machen? Ja, prinzipiell, ich kann mal anschauen, welche Beiträge hat das Projekt, also wann sind da Commits, die da stattfinden, wie alt sind die, wie häufig finden die statt. Wer macht diese Commits, also ist das alles eine Person oder sind es viele Personen? Ich sollte mir vielleicht auch mal anschauen, wie die Community miteinander interagiert. Das heißt, gibt es da regelmäßig Pull-Requests? Dann auch wieder, von wie vielen verschiedenen Leuten kommen die? Gibt es da Issues regelmäßig, wo halt Probleme gemeldet werden, wo Features irgendwie sich ausgedacht werden? Und dann halt natürlich auch, wie wird da zusammengearbeitet? Heißt bei Pull-Requests ganz bedeutend halt, gibt es da Reviews? Wie konstruktiv sind die? Und halt auch immer, gibt es Kommentare? Wer stellt die Kommentare ein? Wird da lebhaft diskutiert oder ist das quasi ein Projekt, wo zwar andere Leute Pull-Requests aufmachen, aber der Maintainer ignoriert die, weil er sieht das als sein kleines Königreich an und will eigentlich gar keine Beiträge haben. Man kann sich auch mal anschauen, wie lange dauert es eigentlich, bis Pull-Requests angenommen werden, weil wenn das sehr lange dauert, ist es auch mal ein gutes Indiz, dass die Maintainer eigentlich gerade überlastet sind und da mehr Maintainer eigentlich mal gut wären für das Projekt. Und dann halt auch immer noch so grundlegende Informationen, wie viele Nutzer nutzen das Projekt eigentlich, weil umso mehr Nutzer ein Projekt hat, umso wahrscheinlicher ist es ja auch, dass sich ein neuer Maintainer findet, wenn alte Maintainer wegfallen. Und dann halt auch, wer steht eigentlich dahinter? Auf 2 Ebenen, also ein Projekt kann ja von Privatpersonen getragen sein oder von Firmen oder Foundations. Die 2 letzten haben ja dann immer erst für den Vorteil, dass da in der Regel dann auch ein bisschen Geld dafür bereitgestellt wird. Aber auch, wenn man sich anschaut, wer Codebeiträge selbst gemacht hat, sollte man immer noch mal schauen, arbeiten die vielleicht alle für die gleiche Firma? Weil es nützt mir nichts, wenn ich viele Leute habe, aber die sind alle von der gleichen Firma. Kann ja sein, die Firma bezahlt die dafür. Und wenn die Firma dann mal kein Interesse an dem Projekt hat, wäre es halt cool, wenn es noch andere Leute gibt, die nicht mit an diesem Zahlungsstrom hängen und dann eventuell wegfallen. Ist natürlich relativ aufwendig, sich das immer händisch anzuschauen, wenn ich irgendein tolles Projekt verwenden möchte. Und da wäre es halt cool, wenn man das irgendwie automatisieren könnte, sodass die Projekte eben von GitHub, GitLab, wo auch immer sie liegen, automatisch abgerufen werden, dann diese ganzen Kriterien durchgeprüft werden und dann halt auch wieder in einen kleinen Index gepackt werden, sodass ich als Anwender quasi nur schauen muss, okay, ist das Projekt, was ich jetzt verwenden möchte, hat es eine gesunde Community, ist die so mittel oder ja, ist das eigentlich ein Projekt, was schon jahrelang brach liegt und keiner mehr pflegt. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ein bisschen einen Community-Index, den wir dann noch aufbauen möchten. Coolerweise hat die Community dafür auch schon was. Es gibt das Chaos-Projekt, das ist ein Projekt der Linux Foundation, die sich eben auch zum Ziel gesetzt haben, diese Thematik mit wie aktiv sind Community eigentlich irgendwie ja, greifbar zu machen und halt auch Communities zu helfen, das aktiv voranzutreiben, dass man eben eine gesunde Community ist, wird und bleibt. Dazu haben sie 2 Pfeiler, auf denen sie arbeiten. Der erste sind eben die Metriken. Da denken sie sich eben genau aus, was muss ich mir anschauen, um zu erkennen, ob eine Community gesund ist. Wie halt auf der Folie davor schon gesagt, Aktivität, wie viele Commits gibt es da, Governance-Geschichten, wie eben zum Beispiel das Funding, was hinter dem Projekt steht, oder auch Risikomanagement, gibt es vielleicht irgendwie einen Busfaktor von 1, wo halt eine Person essentiell für das Projekt ist, um das weiter zu pflegen. Die andere Säule ist dann Software, die dann innerhalb vom Chaos-Projekt entwickelt wird. Eine davon ist Augur. Das ist ein Tool, was halt genau auf GitLab und GitHub aktuell zugreifen kann, um sich die Repositories abzurufen, die Commits dann daraus auszulesen. Das gleiche mit Issues und Pull-Requests eben über die APIs der Plattform macht und das dann in erstmal eine Postgres-Datenbank alles einpflegt, damit man das eben besser auswerten kann, als mit verschiedensten APIs da immer arbeiten zu müssen. Und man hat die Daten dann lokal, was auch API-Keys spart. Und dann werden lokal noch weitere Untersuchungen gemacht. Beispiel ist eben zum Beispiel, dass für die Libraries, die das dann jeweils untersuchte Projekt verwendet, die Libyas ermittelt werden. Das heißt, die Version, die halt verwendet wird von der Library, wie lange hängt die eigentlich der aktuellen Version der Library hinterher, um halt auch direkt zu sehen, okay, wenn die Libraries, die verwendet werden, auf uralten Versionen hängen, ist das ja auch eher ein Zeichen, dass da ja, ein bisschen Pflege mal notwendig wäre, um da die neueren Versionen einzuarbeiten. Das haben wir uns angeschaut, das war auch ganz schick. Also es gibt wirklich eine große Anzahl an Metriken, die man sich anschauen kann, die auch eigentlich alle gut sind, zumindest unserem Befinden nach. Und wahrscheinlich hat auch mehr, weil das KS-Projekt sind schon einige Leute, die dahinter stecken. Die haben aber ein kleines Problem noch, nämlich die sind rein destriktiv. Also wir haben hier ein Beispiel mal, High levels of community activity may indicate that the project is sustainable and low levels of community activity may indicate that the project is at risk. Das ist jetzt noch sehr allgemein gehalten und sagt halt, wenn ich irgendwie Projekte vergleichen will, gar nichts drüber aus und ist halt auch nicht automatisiert auswertbar. Das heißt, da fehlt irgendwie noch ein kleiner Arbeitsschritt, den man da machen muss, um das automatisieren zu können. Das ist eben genau das, wo wir gerade dran sind. Sieht dann im Beispiel so aus, dass wir für das Beispiel, das war eben die Commit-Anzahl, uns anschauen, wie viele Commits gab es in den letzten 10 Tagen, den 10 Tagen davor und das Ganze halt 9-mal gemacht beispielsweise. Dann kriegt man erstmal die absoluten Zahlen. Die sind natürlich auch noch nicht vergleichbar, weil ein großes Projekt wird immer mehr Commits haben als ein kleines Projekt. Und deswegen kann man da aber dann noch eine Regression durchlegen und dann sieht man zumindest erstmal, wie entwickeln sich zum Beispiel die Anzahl der Commits. Werden das mehr, werden das weniger, ist das gleichbleibend? Und so hat man halt schon mal einen Puzzlestein von vielen Metriken, die man da auswerten kann, um zu erkennen, ob jetzt ein Open-Source-Projekt noch aktiv entwickelt wird, ob da aktiv Leute dran arbeiten oder eben nicht. Genau, und insgesamt, wenn man dann halt viele von diesen einzelnen kleinen Metriken kombiniert, kommt dann wieder ein Gesamtergebnis raus, wo man dann eben als Eindruck für den Anwender den Vorteil hat, dass er mit einem Blick schauen kann, ist das Projekt jetzt ziemlich sicher, dass das eine gesunde Community hat oder ist das jetzt stark gefährdet. Und wenn man jetzt mal nicht aus Anwendersicht von Open Source denkt, sondern auch wieder aus der Community heraus, kann es ja sein, ich möchte mich irgendwie beteiligen, suche jetzt noch ein Projekt, wo ich Code beisteuern kann oder andere Rollen übernehmen kann. Dann kann man dann halt auch in so einen Index reinschauen und sieht halt, welche Projekte könnten eigentlich gerade Hilfe gebrauchen, in welchem Bereich brauchen die vielleicht Hilfe, um sich dann halt gezielt rauszusuchen, wo man mitarbeiten möchte. Genau, soviel erstmal zu unserer Idee, unserer Vorstellung von digitaler Souveränität und wie wir halt das vor allem in Unternehmen auch greifbar machen wollen, das Risiko, um dann halt Stück für Stück herauszufinden. Damit danken wir erstmal für die Aufmerksamkeit und hätten jetzt auch noch Zeit für Fragen.
Danke. Gibt es denn Fragen im Publikum? Ansonsten frage ich vielleicht mal an, ich hätte eine kleine Anmerkung. Ihr habt irgendwo geschrieben, standardisierte Exportformate. Es gibt viele Formate, die sind standardisiert und teilweise sogar patentrechtlich geschützt. Also wahrscheinlich standardisierte offene Formate wäre ein gutes Teil, so als Anregung.
Ja.
Sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen? Da ist eine Frage.
Genau, also Frage erstmal für online war, ob der Index schon mal ausprobiert wurde in einem Beispiel mittelständischen Unternehmen, um alle Komponenten aufzulisten und durchzugehen. Wie gesagt, wir haben das Unternehmen letztes Jahr gegründet, haben da erstmal viel Zeit drauf verwendet, den Index auszubauen und uns ist auch bewusst, dass man das ausprobieren muss. Wir sind da gerade dabei, haben die ersten Projekte am Laufen. Wahrscheinlich wird sich da halt auch in den einzelnen Gewichtungen noch ein bisschen was ergeben. Genau, deswegen ist das halt auch nicht ganz final. Sobald es dann ganz final ist, planen wir halt das auch öffentlich zu machen, um halt auch die Vergleichbarkeit dann da wieder herzustellen.
Genau, aber da müssen wir halt erstmal dann die Absprache mit den Kunden treffen, inwiefern das dann publik gemacht werden kann.
Da hinten ist noch eine Frage. Ich kann immer auch mal hochgehen. Du kannst auch ein bisschen entgegenkommen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Eine Frage immer diese Metriken, dass man versucht zu sagen, okay, wie viele Pull-Requests gab es oder wie viele Maintainer gibt es? Also es gibt ja eigentlich ist die Frage, ob das so wichtig ist, weil bei freier Software hat man ja, solange man den Quelltext hat und den bauen kann, also vielleicht wäre auch so eine Metrik, ob die GitHub CI oder sowas da grün oder rot ist oder so, auch gut, dann hat man ja eigentlich als Firma auch immer diese Chance, dass man muss zwar möglicherweise viel Geld ausgeben, aber dass man immer jemanden finden kann, der dieses Projekt eben weiter sich da eben reinarbeitet und das weiter betreiben kann. Also was ist immer diese Motivation, wirklich eben diese Größe der Community und Anzahl der Issues, GitHub, Pull-Requests und so weiter mit einzubeziehen?
Ja, also grundsätzlich stimmt das ja, dass das immer erstmal gemacht werden kann. Deswegen sagen wir auch, halt, Open Source an sich ist erstmal schon mal super, wenn man das verwendet. Aber wenn man jetzt eine Firma anschaut, die halt im Kern nicht IT macht, sondern IT eigentlich als Mittel zum Zweck, dann ist die schon froh drüber, wenn es da eine aktive Community gibt und man das nicht alleine pflegen muss. Und deswegen steigert das den Wert dann halt nochmal.
Oh, hätte ich auch noch bleiben können.
Zu dem gleichen Thema wäre dann interessant, wie die Firma, die du gerade beschrieben hast, das dann bei einem Closed-Source-Projekt überprüft, ob da dann auch die Anzahl der Commits und aktiven Maintainer gemessen wird oder nicht.
Ja, das ist dann das Problem Closed-Source, da muss ich halt drauf vertrauen, dass der Hersteller das macht. Und,
ich meine, ich weiß vorhin auch das Beispiel, welches mittelständische Unternehmen weiß denn überhaupt eure Pyramide, welche Komponenten sind denn teilweise im Unternehmen denn überhaupt im Einsatz? Also wer vielleicht noch Log4j-Lücke kennt, wie viele Unternehmen wussten gar nicht, dass auf einmal irgendwelche Produkte, die sie im Einsatz haben, Log4j im Einsatz haben. Also das ist, denke ich mal, erstmal die Datenbasis ist, glaube ich, schon ein riesiges Problem. Und ich fand die Frage recht cool, wahrscheinlich auch ansprechend, vielleicht sollte man auch irgendwie vielleicht die Codequalität auch eines Projektes vielleicht mitbewerben. Weil ich kenne selber Entwickler, die haben in Perl geschrieben, die drei Entwickler konnten den Code wunderbar pflegen. Aber ich glaube, jemanden da drauf zu werfen, wäre eine Lebensaufgabe gewesen.
Ja, also vielleicht noch kurz dazu. Wir planen auch in dieses Open Source Community Monitoring einfach mit quasi die Onboarding-Hürden und generell halt einfach, wie viele neue Kontributoren es gibt, mit einzubeziehen. Und das sagt ja dann indirekt schon auch was darüber aus, welche Codequalität quasi vorliegt und wie gut das dokumentiert ist zum Beispiel. Und nochmal bezogen zu dem davor. Wir betrachten ja in dem Teilbereich der Kompetenzen mit, wie gut das Unternehmen selber Bescheid weiß, welche Tools mit eingesetzt werden. Deswegen haben wir das auch mit reingenommen. Genau.
Also ich habe aus der Erfahrung auch aus mittelständischen und anderen Unternehmen, die beispielsweise Maschinenparks betreiben oder Industrieanlagen, die haben eine Laufzeit im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Jahren. Das reißt man auch nicht mal eben ab, wenn... Und da haben sie halt das Problem, Softwareversionen sind teilweise steinalt, Betriebssysteme, die an dieser Hardware hängen, sind steinalt. Und da habe ich dann Sachen schon gesehen, dass also da eine Fertigungsanlage mit XP laufen, die dann zwar vom Netz isoliert sind, aber das ging halt nicht anders, weil die Anlage, das sind Millioneninvestitionen, die reißt man dann auch nicht ab. Wie wird denn das nachher bewertet?
Ja, das sind so die Dinge, die werden wir dann halt jetzt im Laufe, wenn wir auf so ein System stoßen, dann da auch noch ein bisschen uns genau anschauen müssen. Aber prinzipiell ist halt von Unternehmen dann auch schon mal viel wert, das überhaupt zu wissen, dass das Problem da ist. Und dann kann man damit ja auch besser planen und sich halt vorbereiten, sollte da mal was passieren. Als wenn man jetzt sagt, ich habe ja die Maschine, die läuft, hoffentlich läuft sie weiter. Und
also versuchen die Frage reinzuwerfen.
Ja, also bei uns ist es vor allen Dingen noch so, also die Frage war erstmal, inwiefern diese Managementbegriffe zum Beispiel Schadenshöhe auftreten, also quasi was den Manager motiviert, überhaupt eben dann auch was aus dieser Quantifizierung mitzunehmen. Bei uns also ist generell erstmal eine vergleichende Quantifizierung, also da einfach generell, wenn man jetzt man sieht ja einfach die Schäden, die passieren, wenn digitale Abhängigkeiten nicht aufgelöst werden und einfach, dass man monitoren kann, inwiefern sich diese Verbesserung eben zugetragen hat durch bestimmte Maßnahmen. Wir wollen auch diesen Kostenpunkt mit reinnehmen, wie teuer es ist, auf Dauer die verwendeten Tools eben zu abonnieren und jetzt halt nicht zum Beispiel durch Open-Source-Software bereitzustellen.
Vielleicht auch sollte man unterscheiden den Community Index und die allgemeine Bewertung. Also beim Community Index ist für uns auch die Zielgruppe eher die Techies, die da irgendwie Dinge bauen, ist, die wissen, was sie einbauen können sollten, was gut ist. Und bei der allgemeinen Bewertung ist am Ende halt schon das Management auch in der Zielgruppe mit drin. Und da sagen wir wirklich, okay, ich habe jetzt das Tool, wenn ich das migrieren will, dauert es zu lange und kostet das. Wenn man halt sagt, ich hätte jetzt ein Open Source Tool, dann würde das halt weniger sein. Und dann sieht man auch die Differenz da, dann kann man sagen, okay, es ist jetzt gerade noch nicht dringend. Ich plane das als normales Projekt mit in den Tagesbetrieb rein, was dann günstiger ist, als mir ist gerade mein Hypervisor abhanden gekommen und ich muss den in den nächsten 2 Wochen irgendwie migriert haben mit mehreren VMs. Wenn das beantwortet.
Noch eine weitere Frage. Sieht jetzt nicht so dann aus. Doch, drüben.
Wie geht ihr denn da so mit irgendwelchen Unique Selling Points und ähnlichen Dingen um? Also wenn ich mir jetzt irgendwo so die verschiedenen großen Vendor angucke, also auch die großen US-Konzerne, die haben ja schön ihre vertikal integrierten Infrastrukturen und irgendwie, also man kennt es ja auch irgendwie im Heimgebrauch, da gibt es irgendwie vieles, das greift so schön ineinander. Und wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt irgendwie was schön standardbasiert ist und so weiter, tut das natürlich, aber es hat ja auch irgendwie dann so vielleicht gewisse Funktionalität nicht, wie rechnet man das mit ein? Oder was ja auch so in die Richtung geht, hast du irgendwelche Netzwerkprodukte angezeigt? Also mir ist jetzt kein Produkt bekannt, wo jetzt die Firmware Open Source ist. Wie geht man damit um?
Also genau das, also erstmal unser Ansatz ist generell erstmal, das zu quantifizieren und die Probleme sichtbar zu machen. Wie man das dann angeht, wenn zum Beispiel jetzt wirklich auf eine Funktionalität verzichtet werden müsste, um damit eben digitale Abhängigkeiten zu lösen, dann ist das halt einfach wirklich eine reine Entscheidung des Managements, ob man jetzt lieber auf die Funktionalität verzichten möchte, wenn es halt keine Alternativen gibt. Unser Ansatz ist halt einfach, so viel wie möglich zu machen. Also wir würden dann halt einfach Verbesserungsvorschläge für die Komponenten geben, wo es Alternativen gibt, vielleicht irgendwelche Konfigurationen verändern, sowas. Also halt die Sachen, die wirklich machbar sind und ja, der Rest ist dann wirklich eine Management-Sache.
Gerade bei den hyperintegrierten Cloud-Anbietern, um jetzt nochmal aufzugreifen, hat man dann, also viele Services gibt es halt auch auf eine Alternative direkt, gerade die Low-Level-Dienste findet man bei eigentlich jedem Anbieter irgendwie zur Verfügung. Und bei den hochintegrierten hat man da eigentlich die Wahl, okay, ich benutze das von dem einen Anbieter, der hat dieses hochintegrierte Produkt. Oder vielleicht ich nutze einen anderen, wo ich mir 2, 3 Produkte zusammenbauen muss, oder ich mache es halt komplett selber und dann komplette Infrastruktur zu quasi. Und da kann man überall sagen, wie viel Aufwand ist das, was bedeutet das in Kosten für mich, und dann kann man halt entscheiden, quasi das auf die Waage legen und schauen, in welche Richtung schlägt es aus, wofür entscheide ich mich. Und man weiß auch direkt, wenn ich das benutze, da kann ich jederzeit weg, bei dem halt nicht.
Es ist auch schon generell erstmal hilfreich, überhaupt Pläne zu haben für eine Wechselstrategie, für eine Migrationsstrategie, weil schon allein, wenn man die Pläne hat und die Verantwortlichkeiten kennt, dann ist es im Ernstfall schon besser, wenn man das vorliegen hat, als wenn man halt gar nichts hat und sich noch nie damit beschäftigt hat.
Und kurze Anmerkung zu Netzwerkhardware. Gibt es einige, mindestens die NVIDIA-Firma, also die Netzwerksparte von NVIDIA, gibt es Images für die Switche auch auf Linux-Basis frei. Und es gibt es auch für andere Switche-Typen, dass du ein freies Image drauf machen kannst. Jetzt das Management meistens dann vielleicht nicht mehr mit der AI bedienen kannst, aber da werden jetzt manche vielleicht nicken und sagen, ja, kann man auch mit zum Beispiel mit Ansible zum Beispiel bedienen, dann die Netzwerk-Switche und administrieren. Gut, dann sage ich nochmal danke für den interessanten Vortrag. Ich wünsche euch viel Erfolg für den weiteren Wege. Die waren bestimmt noch ein paar Steine enthalten. Und danke nochmal. Ja.